Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, und mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle zwei Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton. Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr alle da draußen und Jakob.
Hallo, hallo, schön wieder hier zu sein, oder? Was
ja,
sagst du, Anton?
Ich bin sehr positiv angetan, dass wir uns wieder mal zusammengefunden haben.
Positiv angetan. Sehr schön.
Und ich merke gerade, dass ich erstmal reinkommen muss, weil wir schon sehr, sehr lange nichts mehr aufgenommen haben, Jakob.
Jo, das ist eine Weile her, das stimmt.
Oh ja, der ganze Sommer lag, naja, okay, nicht der ganze Sommer, aber August und September lagen dazwischen.
Ja, aber umso mehr Zeit für Feedback, oder Anton?
Oh ja, Anne, was für eine Überleitung. Hast du geübt?
Heimlich, den ganzen August und September lang.
Obwohl wir nichts aufgenommen haben, haben wir trotzdem fleißige Feedbacke bekommen von unseren lieben HörerInnen da draußen.
Ich glaube, der korrekte Plural ist Feedbacker.
Stringenz Jakob, deswegen gleich zu dem Feedback. Also, uns hat nämlich der Thomas geschrieben zur Folge 4.7. Da ging es um Soziolinguistik und um die Kaufhausstudie von Labow. Und er hat uns einen Tipp gegeben, den ich gerne auch mit unseren HörerInnen teilen möchte. Wir haben dort in dem Podcast unter anderem die veränderte Sprache von Jennifer Lopez, die Jenny from the Block, uns angeschaut. Das war die mit Dance on the Floor, als kleine Erinnerung.
Und nicht Floor.
Zumindest nicht die ganze Zeit, sondern diese Aussprache hat sich bei ihr verändert. Und so eine ähnliche, nicht Studie, aber auch Veränderungen in der Sprache kann man natürlich bei vielen Personen des öffentlichen Lebens finden, unter anderem von der ehemaligen Queen Elizabeth, die Zweite. Aha. Die ist ja jahrzehntelang am Thron gewesen und hat auch immer wieder gleiche Ansprachen gehalten, zum Beispiel zu Weihnachten. Und da kann man auch sehr schön sehen, wie die Veränderung halt der Aussprache der Wörter über eine Lebenszeitspanne im Endeffekt erfolgen. Das wurde uns von Thomas mitgeteilt. Vielen Dank für diesen tollen Tipp.
Das ist quasi ein Lifespan-Change, oder?
Richtig.
Das so ist heißt das doch mit
ein
Fachbegriff.
Ein Fachausdruck dafür, genau.
Grüße gehen raus an Simon Oppermann.
Genau. Und genau, der Thomas hat sich noch bedankt für den Podcast und er hat geschrieben, er hört sich immer sofort diesen Podcast an, wenn eine neue Folge draußen ist. Und da müssen sogar die Herren Lanz und Precht warten. Das ist ein Kompliment.
Finde ich gut.
Na, wir mischen schon ein bisschen mit dem Podcast der Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen mit. Naja.
Gefällt mir.
Genau, zweite Feedbackrunde, das kommt von Anna Sabine. Sie hat nämlich was zu Folge 4.6 geschrieben, zu den Hilfsverben im Perfekt. Oh. Jakob, das ist deine Folge.
Ja.
Und sie hat vor allem die dialektalen Unterschiede zwischen dem Norddeutschen und dem Süddeutschen nochmal betont. Und für sie war das, als jemand, der im süddeutschen Sprachraum aufgewachsen ist und gelebt hat, sehr erstaunlich, dass die Hamburger angefangen ist sagen und nicht angefangen hat.
Mhm, ja.
Und sie hat auch Deutschunterricht für AusländerInnen gegeben und hat sich bei dem Material sehr stark darüber geärgert, dass die richtigen Hilfsverben in den Listen der unregelmäßigen Verben nie richtig aufgeführt wurden und hat immer händisch das ergänzt. Und sie schreibt jetzt, dass sie jetzt nicht nur diesen Unterschied kennt, sondern sogar aufgrund unserer Folge erklären kann. Vielen Dank.
Nice, sehr gut. Professionell klugscheißen. Das ist doch das, was wir immer wollen, oder? Also jetzt kann sie quasi als DAF- und DATS-Lehrerin das professionell erklären und gut erklären. Ja. Und das ist doch wunderbar.
Das ist doch das beste Lob, was man kriegen kann. Danke dir, Anne-Sabine. Und zu guter Letzt kommen wir zu den letzten Feedbacks zu der letzten Folge, nämlich 4.8. Das war eine Special-Folge. Jakob, weißt du, worum es da noch ging?
Es ging um vieles, habe ich das Gefühl. Aber das übergreifende Thema waren Sprichwörter und Redewendungen.
Genau, 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 genau. Und Emilia hat uns gleich nach dem Erscheinen der Folge geschrieben und dieses Feedback möchte ich zitieren, weil es einfach so toll geschrieben ist. Und zwar geht es so. Ich habe den Wald vor lauter Redewendungen nicht mehr gesehen, aber ihr habt Licht ins Dunkel gebracht und den Nagel mit dieser interessanten und lehrreichen Folge auf den Kopf getroffen. Man soll ja nicht den Podcast vor der Folge loben, aber die nächste Folge zu Redewendungen wird mindestens genauso grandios, denn Reden ist Silber, der Podcast ist Gold.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Vielen lieben Dank, Emilia. Vielen lieben Dank.
Das ist richtig, richtig toll. Nico Maurizio hat uns noch geschrieben und hat gesagt, dass diese Folge Spaß gemacht hat. Vielen Dank. Und Eva schrieb, wieder tolle Folge. Und was? Ich betone, dass die 7 As, die dort drin sind. Ich muss bis Oktober warten, aber gönnt euch einen schönen Break. Ach ja, was ist denn jetzt mit Kartoffeln? Fertig? Jakob, die Frage muss ich dir stellen. Was ist denn mit deinen Kartoffeln?
Also es ist schon eine Zeit her, aber ich kann mich erinnern, die Kartoffeln waren wirklich grandios. Die waren wirklich sehr gut. Und ich möchte da nicht mich als Zubereiter loben, sondern ich möchte explizit die Kartoffeln loben, die einfach gut waren.
Danke Kartoffeln, dass Jakob einen guten Hunger hatte.
Ja, der Break ist jetzt auch schon vorbei. Also jetzt Richtig. Ist ja schon Oktober.
Eva, es ist soweit. Wir sind wieder da und du musst nicht mehr so lange warten, sondern nur immer wieder 2 Wochen. Genau. So das war auch schon unser Feedback, den wir jetzt so ein bisschen galoppartig durchgebracht haben. Und jetzt muss ich wieder nachdenken. Was kommt danach? Ich glaube, es ist soweit. Ich lehne mich zurück, Jakob, oder?
Nee, eine Sache haben wir noch. Eine Sache haben wir noch.
Oh, was haben wir vergessen?
Mir ist in der Pause ein bisschen langweilig geworden, in unserer Podcast-Pause, Anton. Und deswegen habe ich mich einfach zu einem anderen Podcast dazugesetzt.
Stimmt, 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 stimmt.
Also ich wurde eingeladen, ich habe mich nicht einfach so dazugesetzt. Nämlich im Podcast von Kaptorga, Geschichtsnerdismus. Und Kaptorga ist ja so eine History-Content-creatende Gruppierung und die haben auch einen Geschichtspodcast und da war ich zu Gast und habe ein bisschen über Sprachgeschichte reden dürfen. Relativ lange sogar. Hat mich gewundert, dass Adam mich so lange hat reden lassen, aber naja.
Ja, also hört unbedingt in diese Podcast-Folge rein von Kaptorga. Sprache, Gesellschaft und Identität heißt sie. Das ist die Folge 2, nicht wahr?
Es ist quasi die Folge 2 der neuen Staffel, der neuerlichen Veröffentlichungswelle, könnte man sagen. Das zweite Interview ist es.
Genau. Und wir packen auf jeden Fall den Link für diese Folge in die Shownotes, damit ihr nicht so lange suchen müsst. So, aber jetzt, Jakob. Jetzt kann ich mich zurücklehnen. Meine Neugierde diese Monate wuchs von Tag zu Tag immer mehr, weil ich gespannt war, womit du die erste Folge der 4. Staffel …
Es ist, lieber Anton, wir sind bei der 5. Staffel.
Ja, zählen habe ich auch anscheinend verlernt. 5. Staffel, oh mein Gott, das ist ja ein kleines Jubiläum.
Ja, wir machen es jetzt schon seit mehr als 2 Jahren, Anton.
Wow, Wahnsinn. Aber ja, okay, ich lehne mich zurück, ich hänge an deinen Lippen und ich übergebe dir das Wort.
Lieber Anton, mit der Rechtschreibreform im Jahr 1996.
Okay.
Ja, hättest du jetzt nicht gedacht, dass ich damit ums Eck komme,
Hätte ich nicht gedacht.
Mit der Rechtschreibreform im Jahr 1996. Wurde eine seit beinahe 95 Jahren offiziell geltende Regelung geändert. Die ältere, nunmehr abgelöste Regelung wird die Adelungsche Schreibung genannt. Die neue, die heute noch gültige Regel, heißt die Heißersche Schreibung. Diese beiden Schreibungen regeln die Verschriftlichung eines bestimmten Lautes des Deutschen. Und obwohl es sich um nur einen einzigen Laut handelt, kann er mithilfe zwei verschiedener Buchstaben verschriftlicht werden. Das allein ist aber erstmal nichts Besonderes. Das kommt im Deutschen und auch in anderen Sprachen öfter mal vor. Also, dass ein Laut mit zwei verschiedenen Buchstaben oder zwei verschiedenen Zeichenkombinationen verschriftlicht wird. Aber einer dieser Buchstaben gehört ganz allein dem Deutschen und kommt in keiner anderen Verschriftlichung einer Sprache dieser Welt vor. Um diesen Buchstaben, seine Entstehung und seine Geschichte, soll es heute gehen, lieber Anton.
Toll.
Weißt du, um welchen Buchstaben es sich handelt?
Na klar weiß ich das. Das ist der sogenannte SZ-Buchstabe.
Ganz genau. Oh, wir reden toll. Heute über das SZ oder auch genannt scharfes S oder manchmal auch dreierles S oder Buckel S. oder einfach, um es ganz exakt zu sagen, der Buchstabe mit dem Unicode U+00DF. Ich möchte dich und ich möchte euch heute mitnehmen auf die verworrenen Pfade, die das SZ bis ins moderne Deutsch geführt haben.
Richtig toll.
Und es geht ja um einen Buchstaben, das ist was Visuelles. Das heißt, ich habe visuelles Begleitmaterial zusammengestellt, das ihr auf unserem Instagram-Account sehen könnt. Ich werde jetzt nicht immer auf dieses oder jenes Bild referieren, aber ihr könnt es euch während des Anhörens oder nach dem Anhören einfach auch mal anschauen, ein paar Bilder, um das einfach mal gesehen zu haben.
Schick, toll.
Vielleicht zuerst ein paar lautliche Grundlagen. Mhm. Bevor wir zu den Buchstaben kommen, müssen wir erstmal bei den Lauten anfangen. Es heißt ja Sprache, das kommt von Sprechen und nicht Schreibe. Ist ja klar. Das SZ, der Buchstabe, der steht immer für den sogenannten stimmlosen alveolaren Frikativ. Mhm. Und dieser Laut, ich mache den einfach mal vor, S, oder wie man ihn in phonetischen Datenbanken hört, sa, asa,
asa.
So würde das, da nimmt man immer das A her als Vokal und in Kombination wird der dann immer aufgenommen, damit man diesen Konsonanten gut hört, also das S. Und kein anderer Laut kann mit dem Buchstaben verschriftlicht werden. Also das SZ, das bedeutet immer S. Aber andersrum können natürlich andere Buchstaben diesen Laut, diesen stimmlosen alveolaren Frikativ verschriftlichen. Zum Beispiel im Wort Essen. Das ist derselbe Laut.
Ja.
Aber da haben wir ein Doppel-S.
Richtig.
Oder aber auch im Wort Ast. Das ist auch wieder ganz der gleiche Laut. Aber diesmal nur ein einfaches S.
Also wir haben schon drei Grapheme für ein Laut.
Ja, wir haben drei verschiedene Schreibungen, Schreibungsvarianten, auf jeden Fall für einen Laut. Aber wichtig ist, andersrum gilt das nicht. Also das SZ, das ist immer dieser stimmlose Laut.
Man kann nicht plötzlich mit dem SZ den Laut S zum Beispiel verschriftlichen oder das stimmhafte S.
Das stimmhafte S, S, beim Summen oder bei der Sonne oder der Rose, das können wir nicht verschriftlichen mit dem SZ. Zu diesem stimmhaften Laut kommen wir gleich nochmal, aber zuerst wird es noch ein bisschen komplexer. Und dafür müssen wir zurück. Wir müssen weit zurück.
In die Sprachgeschichte.
In unserer Folge 1.8 habe ich dir von der zweiten Lautverschiebung erzählt. Und von der wissen wir ja eigentlich nicht so ganz genau, wann sie stattgefunden hat, aber naja, irgendwann zwischen 0 und 750 nach unserer Zeitrechnung. Und in dieser Lautverschiebung bekommen die hochdeutschen Dialekte, die hochdeutschen Varietäten, und aus denen entwickelt sich ja dann später unser modernes Standarddeutsch, wie ich ja schon in unserer Folge 3.3 erzählt habe. Mhm. Also diese hochdeutschen Dialekte, zumindest die meisten, bekommen einen neuen Laut hinzu durch diese Lautverschiebung, nämlich das S, das, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Das S, also den stimmlosen alveolaren Frikativ. Mhm. Wir können uns erinnern an den Satz, den ich in Folge 1.2 zur zweiten Lautverschiebung gesagt habe. Zwei Köche beißen Pfeffer in dem Garten. Und dieses S, das kommt in dem Wort beißen vor. Und da ist es auch direkt schon mit SZ geschrieben. Und das ist auch dieser neue S-Laut. Mhm, mhm. Das SZ gibt es aber damals noch gar nicht. Das machen wir nur im modernen Deutschen. Und dieser Laut, der wurde natürlich auch ohne SZ im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen verschriftlicht. Und man hat dafür ganz einfach den Buchstaben Z gewählt, um dieses S zu verschriftlichen. Und das Z, damit wurde nicht nur das neue S verschriftlicht, sondern auch ein anderer neuer Laut, nämlich dieser Z-Laut, wie in zwei. Also die kommen ja ursprünglich vom selben germanischen Laut T, und einmal verschiebt sich's zum S und einmal verschiebt sich's zum Z. Wahrscheinlich deshalb, weil das den Leuten irgendwie noch so ein bisschen klar war, haben die denselben Buchstaben auch dafür gewählt, nämlich das Z. Und dieser andere Laut, das Z, das wird ja auch heute noch mit dem Buchstaben Z verschriftlicht. Das S wird logischerweise heutzutage mit dem Buchstaben S oder eben scharf S verschriftlicht, aber nicht mehr nur mit Z, so wie früher. Und wenn ich jetzt also sage, neuer S-Laut, lieber Anton, dann kommt das daher, dass es auch schon einen anderen, einen älteren S-Laut gibt. Und wenn du dich gewundert hast, warum wird denn dieser neue S-Laut mit einem Z verschriftlicht, dann deshalb, weil der alte S-Laut schon mit einem S verschriftlicht wurde. Mhm. Also wir haben im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen zwei verschiedene S-Laute, die wirklich unterschiedlich sind und deswegen auch unterschiedlich verschriftlicht werden. Der eine mit dem S-Buchstaben und der andere mit dem Z-Buchstaben. Mhm. Und dieser ältere S-Laut, der auch mit dem S-Buchstaben verschriftlicht wird, der kommt tatsächlich direkt aus dem Proto-Indoeuropäischen. Und das Problem ist aber, wir wissen nicht genau, wie er im Alt- oder Mittelhochdeutschen wohl geklungen hat. Ja, wir haben leider keine Ahnung. Wir waren ja nicht dabei.
Richtig.
Das ist was, was wir nicht wissen, und das ist auch was, was wir niemals wissen werden. Aber es gibt natürlich Vermutungen. Und man vermutet, dass dieser alte, andere S-Laut ungefähr so geklungen hat. Entweder sowas wie sch oder wie sch. Also man biegt ein bisschen die Zunge nach oben, die Zungenspitze nach oben Richtung Gaumen. Oder die andere Möglichkeit ist, es ist ein bisschen die Mischung zwischen unserem modernen S und unserem modernen Sch. Also genau in die Mitte legst du die Zunge. Und wir kennen halt nur die Schreibung. Also wir wissen, diese beiden Laute, die müssen unterschiedlich gewesen sein, weil die wurden jahrhundertelang getrennt, also mit zwei verschiedenen Buchstaben geschrieben.
Das ist ein Indiz dafür, dass es unterschiedliche Aussprachen gibt.
Genau, genau. Ja, und 600 Jahre lang ungefähr gibt's also diese beiden S-Laute nebeneinander, dieses S und dieses Sch. Und irgendwann passiert's, dass das Sch, also dieser ursprüngliche proto-indoeuropäische Laut, dass der verschwindet. Der wird entweder zu einem S, so wie wir es heute kennen, oder zu einem Sch, so wie wir es heute kennen.
Ja.
Ja, in diese beiden Laute entwickelt er sich. Und das ist ein bisschen abhängig von Wortposition, aber auch abhängig vom Dialekt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ans Schwäbische denken, da passiert es öfter, dass dieser Laut zu einem Sch wird. Ja, also das im Schwäbischen kann man zum Beispiel sowas sagen wie, ah, das ist jetzt Schwäbisch, das ist statt das ist. Ja, im Standarddeutschen ist es ein S, im Schwäbischen ein Sch. Oder wenn wir an was Norddeutsches, an Plattdeutsch denken, da sagt man sowas wie Spitzerstein. Da sehen wir, dass S, Das ist hier ein S geblieben und hat sich nicht zu einem Sch entwickelt, ja? Aber ja, auf jeden Fall, dieser eine S-Laut, den wir im Alt- und Mittelhochdeutschen noch haben, der fällt zusammen mit dem neuen S-Laut, den wir aus der zweiten Lautverschiebung bekommen haben. Mhm. Und weil diese Laute zusammenfallen, fangen die Menschen auch an, sie gleich zu schreiben.
Ja,
nämlich
genau,
mit dem Buchstaben S.
Ja.
Also die Schreibung mit dem Buchstaben Z für unseren Laut S, die wurde so langsam aufgegeben. Aber, es gab eine Position in einem Wort. Da wollte man manchmal klar machen, dass es sich um ein scharfes S handelt und nicht um ein weiches, stimmhaftes S.
Mm.
Das hast du vorhin schon angesprochen. Dieses stimmhafte S, das hat sich nämlich aus dem anderen urindoeuropäischen S-Laut entwickelt. Es hat sich aber nie aus dem neuen S-Laut der zweiten Lautverschiebung entwickelt.
Aha.
Also Sonne und Rose zum Beispiel, das sind urindoeuropäische S-Laute. Wobei ich bei Rose natürlich noch dazu sagen muss, das ist ein lateinisches Lehnwort.
Mhm.
Und dieses stimmhafte S und dieses stimmlose S, die kommen sich eigentlich nie in die Quere. Also auch im modernen Deutschen nicht. Wir benutzen dafür auch denselben Buchstaben, weil es eigentlich nicht stört. Wir wissen eigentlich immer, wenn das S am Anfang steht von dem Wort, dann ist es S, Sonne, Super, Sum, Sum.
Genau.
Und wenn es zwischen Vokalen steht, dann ist es auch S, Rose, wunderbar. Aber es gibt auch das S aus der zweiten Lautverschiebung und das ist immer stimmlos und das steht manchmal auch zwischen Vokalen.
Mhm.
Und da haben wir ein Problem, weil wenn wir da jetzt ein einfaches S schreiben würden, dann würden wir S sagen.
Mhm.
Es ist aber kein S, es ist immer S. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt Reisen mit stimmhaftem S, also sich für längere Zeit von einem Ort zum anderen bewegen. Ich reiste einmal quer durch Amerika.
Mhm.
Und es gibt Reißen, durch starkes Ziehen etwas gewaltsam trennen, mit stimmlosem S, also
genau,
geschrieben mit scharfem S, mit SZ. Er riss quer durchs Papier.
Mhm.
Also das SZ hat hier in diesem Wortpaar die Aufgabe, den Laut S einmal ganz explizit zu markieren, um klarzumachen, dass es sich hier nicht um ein S handelt.
Also hier erfüllt dieser Buchstabe dann eine Hinweisfunktion für die Bedeutungsunterscheidung.
Genau, erstmal für die lautliche Zuordnung und dann dadurch natürlich auch für die Bedeutungsunterscheidung. Weil Reisen und Reißen könnte man sonst im Schriftbild nicht auseinanderhalten.
Genau.
Es gibt aber noch eine andere Strategie, dieses stimmlose S zu markieren im Deutschen. Und das ist nämlich mit einem Doppel-S. Also einfach zwei S hintereinander. Das wäre auch S, wie zum Beispiel in Essen.
Mhm.
Passt auch wunderbar. Und wie sich jetzt also dieses SZ und das Doppel-S voneinander unterscheiden, wann wir das eine und wann wir das andere schreiben, das müssen wir gleich nochmal klären. Aber vielleicht erstmal, woher kommt denn eigentlich dieses SZ? Jetzt, wo wir das Lautliche so ein bisschen geklärt haben, woher kommt's und warum heißt's, wie es heißt?
Sehr spannende Frage.
Ja, und wir springen jetzt von der Lautebene mal auf die Schriftebene. Also jetzt reden wir wirklich über Buchstaben. Und was soll ich sagen? Schriftzeichen, die so ähnlich aussehen wie unser modernes SZ, die gibt es schon relativ lange. Ich fange mal an mit dem Kleinbuchstaben des griechischen Alphabets, der Kleinbuchstabe für Beta, also für den Laut B. Der schaut unserem modernen SZ sehr, sehr ähnlich.
Sehr.
Das ist aber reiner Zufall.
Oh.
Das ist wirklich reiner Zufall. Das ist einfach so, Punkt. Kann man nichts machen. Hat wirklich mit unserem SZ gar nichts zu tun.
Steht nicht für den Buchstaben B im Buckel S.
Nein, steht nicht.
Das Beta.
Nein. Also das altgriechische Beta hat nichts mit unserem SZ zu tun, auch wenn es ähnlich geschrieben wird. Aber Vorläufer unseres modernen SZs gibt es schon seit dem Mittelalter. Am Anfang stand dieses Schriftzeichen, dieses SZ, nicht für diesen Laut S, sondern meistens für eine ganze Silbe. oder sogar für ein ganzes Wort. Und dieses Schriftzeichen wurde am Anfang auch nicht im Deutschen verwendet oder nicht nur im Deutschen verwendet. Und um das zu verstehen, müssen wir uns drei Dinge klar machen. Die erste ist das Folgende. Im Mittelalter schreiben die Menschen vor allem auf Latein. Das ist quasi eine internationale Gelehrtensprache, könnte man sagen. Und Menschen aus Spanien, Italien, Frankreich, England, Schweden später irgendwann und Deutschland und Polen konnten sich miteinander verständigen, indem sie auf Latein geschrieben haben. Dieses lateinischsprachige Mittelalter, so nennt man das manchmal, das hat ein sehr ausgeprägtes Abkürzungssystem. Also Beschreibstoff, Pergament, das ist Tierhaut, ist sehr teuer, ist sehr schwierig in der Herstellung, in der Anschaffung. Schreiben ist anstrengend, manchmal sogar schmerzhaft und auch sehr zeitaufwendig, ist nicht wie heutzutage. Und deshalb versucht man einfach die Texte so ein bisschen kurz zu halten. Das macht man, indem man bestimmte Worte, die immer wieder auftauchen, abkürzt. Und der angebliche Erfinder, das ist ein Name, den habe ich immer wieder in der Literatur gelesen, von vielen dieser Abkürzungszeichen, die im Mittelalter benutzt wurden, das war ein gewisser Marcus Tullius Tiro. Und du merkst vielleicht am Namen schon, Moment, der Typ, der kommt ja gar nicht aus dem Mittelalter, der war antiker Römer.
Ah.
Und genau das war er. Er war nämlich der freigelassene Sklave und Privatsekretär von einem gewissen Marcus Tullius Cicero, uns heutzutage eher bekannt als Cicero.
Genau.
Und Cicero war Anwalt, er musste Reden schreiben. Cicero war natürlich außerdem Schriftsteller. Cicero hat auch viele Briefe geschrieben, die uns noch überliefert sind. Und um all das notieren zu können, weil er keine Lust hatte, das selber zu schreiben, hatte Cicero einen Privatsekretär. Und damit der all das schreiben konnte, was Cicero so diktiert hat, hat er sich ein ausgeklügeltes Abkürzungssystem überlegt, die sogenannten Tironischen Noten.
Aha.
Und die Tironischen Noten, die habe ich auch auf Instagram einmal zur Schau gestellt. Und diese Abkürzungszeichen, die so für einzelne lateinische Worte oder auch so Wortkombinationen von so kleinen Funktionswörtern stehen, die haben sich in der Antike und dann eben auch im Mittelalter weit verbreitet, wurden natürlich abgeändert und ergänzt und wurden dann eigentlich im Prinzip in jedem lateinischen Text des Mittelalters verwendet. Also man muss wirklich sagen, mittelalterliche Texte sind gespickt von solchen Abkürzungen. Und als man dann eben anfing, im Mittelalter nicht mehr nur auf Latein zu schreiben, sondern auch in der Volkssprache, also zum Beispiel auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, dann hat man diese Abkürzungszeichen eben auch verwendet für die jeweiligen Sprachen, die man gerade geschrieben hat.
Ja, die Zeichen, also einige der Zeichen kommen auch heute noch bekannt vor. Zum Beispiel das et ist ja und auf Latein.
Ja, genau.
Und das ist ja dieses, ich sag ja, also diese Ecke sozusagen.
Ja.
Die verwendet man heute auch noch, also jetzt nicht in privaten Texten, denke ich mal, aber ich habe das auch schon mal gesehen und gelesen.
Ja, das stimmt. Diese tironische Note, ab und an findet man die nochmal, das stimmt, ja.
Spannend, cool.
Und eines dieser mittelalterlichen Abkürzungszeichen, das war so ein Zeichen, das ein bisschen aussah wie eine 3 oder auch wie so ein kleines Z, also so ein geschwungenes Z, das man aus der Schreibschrift vielleicht kennt. Und wir merken uns schon mal, dieses Abkürzungszeichen, das wurde später beim Drucken, als der Druck, der Buchdruck erfunden wurde, das wurde oft tatsächlich mit einem kleinen Z dann wiedergegeben. Ne, anders wie bei der Handschrift kann man beim Druck ja nicht einfach irgendwas kritzeln oder krakeln, sondern man muss sich ja auf vorher gegossene Lettern beschränken. Und wenn man jetzt eine alte Handschrift abdrucken möchte und die setzt mit diesen Lettern, dann fehlt einem vielleicht mal so ein bisschen ein Abkürzungszeichen und dann nimmt man halt das, was irgendwie ähnlich ausschaut. Und deswegen hat man für diese kleine 3 oder für dieses kleine, ja, diese zwei Häkchen, die es da gibt, manchmal den kleinen Buchstaben Z genommen. Das merken wir uns mal, ja?
Okay.
Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, im Mittelalter und auch bis ins 20. Jahrhundert hinein gibt es ein bestimmtes kleines S, nämlich das Schaft-S.
Mhm.
Und das ist ganz ursprünglich einfach ein ganz lang gezogenes S, also in die Vertikale, in die Länge gezogen, das dann aber so seinen unteren Bogen verloren hat. Und deshalb schaut dieses Schaft-S meistens so aus wie ein kleines F. Und das ist das Schaft-S. Und wenn man jetzt also so ein Schaft-S nimmt und dieses Abkürzungszeichen, das so ein bisschen ausschaut wie so eine nach unten versetzte 3 oder ein kleines Z, dann ergibt sich ein Zeichen, das man gut und gerne SZ nennen kann. Ein S und ein kleines Z.
Mhm.
Ne? Und wenn in früheren Zeiten zwei Zeichen oft miteinander, hintereinander vorkamen, dann wurden sie auch schon mal schlicht zusammengeschrieben, beziehungsweise beim Drucken dann später haben die eine einzige Drucktype bekommen, also wurden quasi wie ein einziges Zeichen behandelt, wurden so zusammengedruckt.
Mhm.
Und so ein Zeichen heißt Ligatur.
Mhm.
Und wir können so ein Zeichen auch heute noch, denn unser Kaufmanns-und, dieses Zeichen, das ist eine Ligatur, nämlich aus einem E und einem T. Und das hatten wir gerade schon, das ist Latein, das ist et und das bedeutet und.
Genau.
Und ihr könnt euch vorstellen, in lateinischen Texten kommt ein und, genauso wie in deutschen Texten, natürlich sehr oft vor. Mhm. Und deswegen hat man irgendwann angefangen, das einfach als ein Zeichen, als Ligatur zusammenzuschreiben. Und genauso ist es ein bisschen auch unserem SZ ergangen. Nur, dass es eben anfangs noch nicht diesen Laut S markiert hat, sondern es hat ganz oft erstmal lateinische und später auch anderssprachige Silbenausgänge bedeutet. Also es hat sowas wie S plus us oder plus or oder plus r bedeutet. Das sind so häufige Endungen im Lateinischen. Manchmal hat dieses Zeichen auch einfach so ein kleines Funktionswort bedeutet, nämlich lateinisch sed und das bedeutet aber. Also einfach aber, ich will nicht immer aber schreiben, also überlege ich mir dieses Abkürzungszeichen. Und erst so um 1300, also das ist genau die Zeit, in der der neue und der alte S-Laut, von dem wir gerade gesprochen haben, also S und Sch, dass die im Deutschen zusammenfallen zu einem einzigen S-Laut. Und genau zu der Zeit taucht unser erstes belegtes SZ auf, das tatsächlich für den Laut S steht. Ja, also genau in dem Moment, in dem diese beiden Laute zusammenfallen und sich so quasi irgendwie in die Quere kommen, gibt es irgendwie den Drang, das abzugrenzen teilweise. In manchen Positionen. Und ab diesem Zeitpunkt, ab 1300, breitet es sich quasi aus in der deutschen Schreibung.
Aha.
Und daher kommt auch der Name S. Z.
Mhm.
Es schaut halt aus wie ein S plus ein Z, ja. Deswegen SZ. Aber halt, unser modernes SZ, das schaut ja gar nicht aus wie ein S plus Z, sondern es schaut ja eigentlich aus wie ein S plus S. Also ein langes Schaft-S und dann ein gewöhnliches rundes S hintereinander und zusammengeschrieben als Ligatur. So schaut ja unser modernes SZ aus. Wie kommt jetzt das zustande? Das SZ ist ja eigentlich S plus S. Das passt ja eigentlich nicht zusammen. Naja, das kommt so. Es gab seit dem späten Mittelalter eigentlich zwei größere Handschriften und dann auch Druckschriftenfamilien. Ja?
Mm.
Und da gab es einmal die gebrochenen Schriften. Und die heißen so, weil alle Bögen in den Buchstaben die haben immer irgendwo einen Bruch, also immer irgendwie eine Kante oder eine Spitze oder so drin.
Ah,
und es gibt die Antiqua-Schriften oder auch die Altschriften. Diese Schriften haben sich heute im Großen und Ganzen durchgesetzt. Und die heißen so, weil die Leute in der Renaissance damals dachten, dass die Leute in der Antike, Antiqua, in der Antike so geschrieben haben. Und die Leute in der Antike haben teilweise tatsächlich so geschrieben, aber teilweise auch nicht. Also es ist ein bisschen verwirrend. Nur ein kleines bisschen.
Nur ein bisschen.
Aber deswegen heißen die auf jeden Fall Antiqua-Schriften. Aha. Und von den Antiqua-Schriften kommen heutzutage noch mehrere andere Schriftfamilien. Grotesk-Schriften gibt es zum Beispiel. Das sind die ohne Serifen. Mhm. Aber das können wir vielleicht mal ein anderes Mal besprechen. Auf jeden Fall, diese Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, zu dem SZ, diese grafische Geschichte, wie es sich in der Schrift entwickelt hat, mhm. die stimmt vor allem für gebrochene Schrift. Die waren nämlich damals in. Die sind heute nicht mehr so in, aber früher waren die sehr verbreitet. Und eine Version dieser Schriftfamilie ist die sogenannte Old English. Warum greife ich diese Old English jetzt heraus? Das ist eine Schriftart, die wir heute noch in unserem Textproduktionsprogramm des Vertrauens finden. Aha. Also wenn euch interessiert, wie so eine gebrochene Schrift ausschaut, ihr kennt die alle, geht einfach mal in LibreOffice oder Word oder sonst irgendwas und schaut euch da den Font Old English an. Und tatsächlich, wenn wir uns dort in Old English das SZ anschauen, dann ist es wirklich einfach nur eine Ligatur von einem Schaft-S und einem kleinen Z. Und ein Beispiel findet ihr auch auf Instagram dafür. In der Antiqua-Familie, die sich aber heute eher durchgesetzt hat, da gibt es eine ähnliche Graphie, nämlich die von unserem modernen SZ. Und das ist eine Ligatur eben aus dem Schaft-S und aus dem runden S. Und das steht ursprünglich für ein doppeltes S. Also unser SZ in der gebrochenen Schrift, das steht ursprünglich nicht für ein Doppel-S, sondern das sollte einfach nur markieren, das hier ist ein S-Laut. Mhm. Aber in der Antiqua-Schrift, da steht diese Graphie mit dem Schaft-S und dem runden S, die genauso ausschaut wie unser modernes SZ, für ein Doppel-S.
Okay.
Und also immer dann, wenn so in den Sprachen, die geschrieben wurden, ein Doppel-S auftaucht, konnte man stattdessen auch einfach die Ligatur Schaft-S plus rundes S verwenden. Das ging auch auf Latein, das ging auch auf Französisch. Und der Ursprung liegt also eigentlich nicht mal im Deutschen für unseren modernen Buchstaben, so wie er heute ausschaut für dieses SZ, sondern eher im Latein und in den romanischen Sprachen. Jetzt ist es so. Im Laufe der Neuzeit wurden immer mehr Texte nicht mehr in gebrochener Schrift geschrieben, sondern in der uns heute vertrauten Antiqua-Schrift oder anderen daraus entstandenen Schriftfamilien. Und da es in den Antiqua-Schriften kein SZ gab, also diese Ligatur, diese Buchstabenligatur S plus Z, die gab es da nicht, die hat sich da nicht entwickelt, behalf man sich einfach mit der vorhandenen S plus S-Ligatur. Also man hat, weil die sich so ähnlich sehen, einfach das eine mit dem anderen ausgetauscht. Ja. Und da wir heutzutage so gut wie nie gebrochene Schriften verwenden, sehen wir schlicht diesen Zusammenhang nicht mehr zwischen dem Namen SZ und dem Buchstaben SZ. Mhm. Würden wir heute die Dinge noch in gebrochenen Schriften lesen, das zeigt eben mein Beispiel mit Old English, dann würden wir das noch ein bisschen besser verstehen mit dem SZ. Mhm, wir tun das übrigens heutzutage nicht mehr mit diesen gebrochenen Schriften. Das hat ein bisschen was mit Hitler und dem Dritten Reich zu tun, aber anders als ihr denkt. Anders als ihr denkt. Aber darüber spreche ich vielleicht ein andermal.
Was für ein Cliffhanger.
Da haben wir heute leider keine Zeit für. Also. Bevor wir jetzt gleich zu den Regeln kommen, zu den modernen Regeln, wann, wie und wo SZ steht und wann nicht, noch eine letzte Bemerkung. Seit 2016, beziehungsweise rechtskräftig seit 2017, gibt es offiziell ein versales, das heißt ein großes SZ.
Ja, ja.
Das ist natürlich historisch gesehen, ist klar, warum es das nicht gab. Es hat sich ja, dieses SZ hat sich ja in beiden möglichen Graphien, also als Schaft-S plus rundes S oder als Schaft-S plus Z, aus zwei kleinen Buchstaben entwickelt. Dann ist ja irgendwie klar, es gibt kein Großbuchstabe. Und SZ steht auch nie am Anfang eines Wortes im Deutschen und somit ja auch nie am Satzanfang. Also man braucht es nicht augenfällig. Deswegen gab es das so lange auch erstmal offiziell nicht. Aber wenn man zum Beispiel bei einer Überschrift oder in einem Titel alles in Großbuchstaben setzen will, dann braucht man natürlich richtig auch ein großes SZ, ist ja klar. Man kann sich natürlich behelfen, indem man großes Doppel-S schreibt, aber großes SZ wäre schon cooler. Und das wurde also hinzugefügt.
Und jede Person, die mal bei einer Präsentation im Präsentationsprogramm des Vertrauens, sei es LibreOffice oder PowerPoint, mal versucht hat, Überschriften einzufügen, weiß ganz genau, wie schwierig und wie unschön diese Lösung ist mit dem Doppel-S, wenn man eigentlich ein SZ schreiben möchte.
Ja, es gibt auch die lustige Geschichte, dass der DDR-Duden, also die Version des Dudens, die in der DDR veröffentlicht wurde, dass die den Titel der große Duden hatte, der Duden in Großbuchstaben im Einband, auf dem Einband stehen. Der große Duden in Großbuchstaben. Da ist natürlich ein SZ dabei. Mhm. Und tatsächlich ist da auch ein versales SZ, also ein großes SZ, geschrieben. Das gab es natürlich schon vorher, auch wenn es das offiziell nicht gab. Das heißt, in dieser Duden-Version stand ein versales SZ drauf, aber wenn man in das Buch geguckt hat, stand da, es gibt kein versales SZ.
Widerspruch in sich.
Widerspruch in sich, aber sehr lustig. Ja, wenn ihr jetzt bei euch zu Hause auch mal ein versales oder ein großes SZ schreiben wollt, dann könnt ihr das an einem Windows-Betriebssystem ganz einfach mit der wirklich leicht zu merkenden Tastenkombination Alt-Kr-Umschalt-SZ machen. Also drei Tasten auf einmal drücken. Ich habe geguckt, für Mac gibt es nicht mal ein festgelegtes Tastenkürzel. Das heißt, da könnt ihr das große SZ wirklich nur über Sonderzeichen einfügen oder indem ihr irgendwas markiert und dann auf Kapitälchen oder auf Versalien umschaltet. Das gibt's ja auch immer. Mhm. Also so wichtig ist jetzt das große SZ anscheinend auch nicht, ja? Okay, jetzt haben wir schon so viel geredet, aber wir wissen immer noch nicht, wann wir eigentlich SZ brauchen und wann nicht. Unser moderner Buchstabe SZ, der etabliert sich also als eine Variante zur Verschriftlichung von dem Laut S, neben unserem herkömmlichen Buchstaben S. Der kann ja auch für S stehen, zum Beispiel in Ast. Ja? Das ist auch gar kein Problem, weil in Ast folgt auf das S ein Konsonant, in dem Fall T, und deshalb ist klar, das ist stimmlos. Das heißt, wir können da ganz einfach ein ganz einfaches S schreiben, denn Konsonant kommt danach, ist stimmlos. Würde auf ein einfaches S ein Vokal folgen, dann wäre es stimmhaft, wie in Rose zum Beispiel oder Summen. Okay, genau in den Fällen, in denen ein stimmloses S stehen soll, aber ein Vokal folgt, dafür brauchen wir das SZ. Diese Funktion teilt es sich aber mit einer weiteren Schreibung, nämlich dem Doppel-S. Das heißt, wir müssen jetzt noch irgendwie auskaspern, wann verwenden wir SZ und wann verwenden wir Doppel-S. Und das haben auch schon Denker und Denkerinnen vor 200 Jahren verstanden, dass es im Prinzip darum geht, im Großen und Ganzen, und haben da Vorschläge vorgelegt, wie man das jetzt schreiben könnte, wann man Doppel-S schreibt, wann man SZ schreibt. Und vor der Normierung der deutschen Rechtschreibung, da haben also alle Schreibenden und alle Verlagshäuser das so einfach nach ihren eigenen Regeln gemacht. Ja? Die haben das vielleicht schon irgendwo nachgelesen und gesagt, gut, ich halte mich da jetzt dran, aber es gab keine Rechtschreibung, es gab kein offizielles Werk, wo man sich dran halten konnte. Ja? Und auch heute ist es natürlich so, es gibt diese Rechtschreibung, aber es passiert natürlich auch nichts, wenn man es anders macht, ne? Wenn man anders schreibt. Also, im Jahre 1901, das ist das Jahr der zweiten orthografischen Konferenz, und diese zweite orthografische Konferenz, die bringt eine einheitliche Rechtschreibung des Deutschen für alle deutschsprachigen Länder heraus, also die vereinbart eine einheitliche Rechtschreibung. Und in dieser Rechtschreibung wird die sogenannte Adelungsche S-Schreibung durchgesetzt. Genau. Und diese Adelungsche Rechtschreibung, die gilt von 1901 bis 1996.
Bis zur Reform.
Bis zur Reform, ganz so ist es. Und die ist benannt nach Johann Christoph Adelung, der so um 1806 gestorben ist, also sehr früh. Und er ist ein früher Germanist und Lexikograf, der eben diese Regelung der S-Schreibung vorgeschlagen hat. Und alle, die vor 1996 in einem deutschsprachigen Land, außer der Schweiz und Liechtenstein, aber dazu kommen wir gleich, das Schreiben gelernt haben, die haben die S-Schreibung nach Adelung gelernt. Und die geht so. Es geht ja konkret bei der Schreibung um den Unterschied zwischen Doppel-S und SZ. Wann schreibe ich das eine, wann das andere? Und die Regel ist so, es steht immer Doppel-S, außer nach einem Langvokal oder nach einem Diphthong oder am Silbenende oder vor Konsonant. Dann steht scharfes S. Also, zum Beispiel, nach Langvokal oder Diphthong ist zum Beispiel sowas wie reißen. Reißen hatten wir gerade schon als Beispiel, da ist ein Diphthong dabei. Wir haben aber trotzdem stimmloses S. Und deswegen muss da entweder Doppel-S oder SZ stehen. Mhm. Und da es ein Diphthong ist, steht da SZ.
Genau.
Aber auch am Silbenende, also zum Beispiel Fluss. Fluss, das ist ein Kurzvokal, aber es ist das Wortende, damit auch das Silbenende. Mhm. Und deswegen steht da nach der Adelungschen Rechtschreibung ein SZ. Mhm. Oder auch vor Konsonant, wie zum Beispiel in du musst. Mhm. Auch hier vor Konsonant, wegen müssen quasi, muss hier auch ein SZ stehen. Sonst könnte hier auch ein einfaches S stehen. Aber vor Konsonant sagt Adelung, nee, SZ. Okay?
Jawohl.
Und der erste Teil, der ergibt ja irgendwie Sinn. Also wenn Doppel-S da stehen würde, dann würde das ja einen kurzen Vokal anzeigen. Den haben wir ja nicht, ne? Bei Reißen zum Beispiel. Ein Diphthong, der ist auch nicht kurz. Also da muss ein SZ hin. Der zweite Teil, der mit dem Silbenende und der mit den Konsonanten, der ist aber ein bisschen komisch. Und der kommt noch von früher, nämlich als das runde S das Silbenend-S war und das schafft S der Buchstabe für innerhalb einer Silbe. Also man hat früher tatsächlich zwei kleine S-Buchstaben unterschieden. Das runde S, das wir heute überall kennen, das stand früher nur am Silben und auch am Wortende. Das schafft S, das stand ansonsten, also am Wortanfang oder in der Mitte des Wortes. Unser SZ, das besteht ja aus einem Schaft-S und einem runden S. Und irgendwie hat also Adelung sich deshalb eingebildet, dass deshalb das SZ am Silbenende statt Doppel-S stehen müsste. Und dazu muss man wissen, dass ja das Schaft-S das normale Doppel-S war. Also das normale Doppel-S wäre wären zwei Schaft-S hintereinander. Aber am Silbenende, sagt Adelung, brauchen wir Schaft-S und rundes S, weil das runde S ja das Silbenend-S ist. Und Schaft-S plus rundes S ergibt SZ. Ja. SZ.
Ui, mind blown.
Oh my God. Das hat vielleicht in der Frakturschrift noch Sinn gemacht. Mhm. Und Adelung hat definitiv noch zu Zeiten gelebt, als viel Fraktur unterwegs war. Also das ist die gebrochene Schrift, die Frakturschrift. Aber das ist halt jetzt nicht mehr so, ne? Das haben wir jetzt nicht mehr. Und 1996 hat es deswegen eine Anpassung gebraucht. Und seit 1996 haben wir die heißische S-Schreibung.
Mhm, genau.
Und die geht zurück auf Johann Christian August Heise, gestorben 1829, also ungefähr 20 Jahre später. Er war ebenfalls Germanist. Und auf den geht eben diese andere Art der S-Schreibung zurück. Die heißische S-Schreibung ist die im Moment geltende Rechtschreibung des Deutschen. Also spitzt die Ohren. Die neue heißische Schreibung, die alle nach 1996 gelernt haben, kürzt im Prinzip einfach die Adelungsche. Und sie besagt, es steht immer Doppel-S, außer der Vokal davor ist lang oder ein Diphthong. Punkt.
Ende.
Kein Silbenende, kein Konsonant davor, Quatsch, Pipapo, nix mehr. Einfach nur, der Vokal ist lang oder der Vokal ist ein Diphthong. Und wenn der Vokal ein Diphthong ist, dann ist er auch lang. Ja?
Genau.
Und Anton, ich sag's ganz ehrlich, das ist doch einfacher. Das ist doch einfacher. Ich meine, klar, ich habe das so gelernt. Ich habe so schreiben gelernt, ja. Also nach 1996, Großraum Jugend, wir haben es gehört. Aber diese Regelung, die hat einfach weniger Bedingungen. Sie ist
richtig
einfacher, ja. Logisch gesehen, ja. Muss man so sagen. Also Fluss und Mustes, die werden jetzt beide mit Doppel-S geschrieben. Früher wurden die mit scharfem S geschrieben. Und das ergibt Sinn. Das Doppel-S markiert den kurzen Vokal. Fluss, Muss, das sind kurze Vokale, also kommt da ein Doppel-S.
Richtig.
Fertig.
Aber unterschätze, Jakob, die Kraft der Gewohnheit nicht. Wenn die Menschen das ganze Leben lang gelernt haben, dass man die Konjunktion das, also das, was wir heute mit Doppel-S schreiben, mit einem SZ schreibt, dann ist das schwierig, sich da umzugewöhnen. Für uns ist es natürlich Großraumjugend easy, weil wir haben das so gelernt. Und die Gefahrenquelle ist eher, schreibe ich das mit einem oder mit zwei S? Aber wenn man halt anders gelernt hat, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwierig. Wobei ich natürlich sage, auch die Heißsche S-Schreibung ist deutlich einfacher. Hat einfach weniger Regeln.
Genau. Also je weniger Regeln, desto besser, desto einfacher. Das sehe ich genauso. Ja, dass das und dass das Problem, das ist übrigens einer der häufigsten Rechtschreibfehler im Deutschen, ist aber tatsächlich auch zurückgegangen mit der Doppel-S-Schreibung. Also mit der Scharf-S-Schreibung war das früher ein noch häufigerer Fehler bei Schulkindern, die das schreiben lernen. Es wird aber manchmal auch darüber diskutiert, ob man diese Schreibung überhaupt beibehalten soll, die mit dem Doppel-S, oder ob man einfach nicht alles mit einem einfachen S, das, schreiben soll. Ist ja im Englischen übrigens auch so.
Ja.
Also that und that wird beides ganz normal geschrieben.
Genau.
Okay, es gibt eigentlich noch eine dritte S-Schreibung. Es gibt noch eine dritte Regelung.
Okay.
Und das ist wirklich die einfachste. Und das ist die Regelung, die in der Schweiz gilt, also für das Schweizer Hochdeutsch und auch für Liechtenstein. Liechtenstein schließt sich sehr gerne einfach den Dingen an, die die Schweiz so macht. Also nicht nur, wenn es um die deutsche Sprache geht, sondern ganz allgemein. Und die Schweiz hat eine einfache Regelung, soll ich sie dir mal sagen?
Na, aber sehr gerne.
Es steht immer Doppel-S. Punkt.
Sie haben kein SZ.
Nein, die Schweiz, also das Schweizer Hochdeutsch, es gibt kein SZ. Es gibt kein SZ in der Schweiz. Wenn du mal mit einer Person aus der Schweiz geschrieben hast, gechattet hast oder E-Mail-Verkehr hin und her, wirst du merken, ist nicht da, gibt's nicht, wird nicht verschriftlicht. SZ ist also in der komischen Lage, dass es als Buchstabe nur im Deutschen verwendet wird, aber nicht im ganzen Deutschen.
Wahnsinn.
armes SZ. Ja, wie kommt das, dass die Schweiz kein SZ hat? Das ist quasi mein letzter Punkt, den ich noch klären möchte. Oder zumindest klären ist zu viel gesagt, den ich anerklären möchte. Wie kommt das? Es ist auch wieder was Lautliches. Wahrscheinlich ist es auch wieder was Lautliches. Das ist ein plausibler Vorschlag, den ich gefunden habe in der Forschung. Und zwar in den schweizerdeutschen Dialekten. Da werden stimmlose Konsonanten wie unser S. Das ist ein stimmloser Konsonant.
Ja, ja.
Die werden am Silbenrand eigentlich immer so ausgesprochen, wie wenn sie in beiden Silben wären. Also am Silbenrand bedeutet ja davor oder danach,
genau.
Da ist eine andere Silbe.
Ja.
Und die werden so ausgesprochen, wie wenn sie in beiden Silben wären. Man nennt das einen ambisilbischen Konsonant. Mhm. Also einen Konsonant, der in beiden Silben ist. Ich gebe mal ein Beispiel und hoffe, dass ich das halbwegs okay ausspreche. Also es geht mir jetzt nur um diesen Silbenrand.
Ja.
Ich werde jetzt nicht versuchen, Schweizerdeutsch zu reden, weil das kann ich nicht. Also im Bundesdeutschen, in Deutschland, wäre die Silbentrennung so. Laufen und dann laufen.
Mhm.
Im Schweizerdeutschen oder in den schweizerdeutschen Dialekten wäre die Silbentrennung aber eher so. Laufen.
Mhm,
Ja, also der Konsonant wird in beiden Silben gesprochen. Das kennen wir aus dem Bundesdeutschen auch. Das ist dann eben so eine Doppelschreibung, ja, wie bei Wasser.
Ah,
Ja, im Bundesdeutschen passiert das aber halt nur bei manchen Konsonanten und dann wird es auch verschriftlicht. Im Schweizerdeutschen passiert es quasi regelmäßig bei beinahe allen stimmlosen Konsonanten. Und so ist es auch zum Beispiel bei reißen. Reißen wäre im Bundesdeutschen reißen und im Schweizer Hochdeutsch eher sowas wie reißen. Ja, und deshalb macht irgendwie auch die Schreibung mit Doppel-S Sinn.
Ja, klar.
Also der Vokal davor ist zwar nicht kurz, aber das Doppel-S zeigt an, yo Leute, ich bin in beiden Silben.
Ja, 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 ja.
Und das macht der Doppelkonsonant im Bundesdeutschen, wenn es verschriftlicht wird, auch. Nur das geht quasi nicht ganz zufällig natürlich auch einher damit, dass der Vokal davor kurz ist. Also in Essen zum Beispiel, das E ist kurz, das wird durch das Doppel-S gekennzeichnet, aber das Doppel-S kennzeichnet auch, Leute, ich bin in beiden Silben, Essen. Und so ist das eben auch mit dem Schweizerdeutschen Reissen, das mit Doppel-S geschrieben wird und im Bundesdeutschen und auch im österreichischen Standard wird es mit einem SZ geschrieben, weil es da diesen ambisilbischen Konsonanten nicht gibt. Wow! Das war meine erstaunlich komplexe Geschichte dieses einzigen Buchstabens des Deutschen, der für keine andere Schreibung irgendeiner anderen Sprache der Welt verwendet wird, aber dafür eben noch nicht mal im gesamten deutschen Sprachgebiet.
Wow. Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allem diese reiche Geschichte des kleinen Buchstaben S, also SZ in dem Falle. Vor allem neu für mich und super interessant waren diese verschiedenen Schreibungen des SZ nach den Schriftfamilien, also gebrochene Schrift oder die Antiqua-Schrift. Das ist super spannend gewesen und eigentlich dachte ich, dass, also SZ sagt ja schon der Name, woher das kommt. Ich da war mir sicher, dass das halt die ganze Zeit ein S und ein Z zusammen ist und nicht, dass es halt ein S und dann noch ein S ist.
Ja, das Lustige ist, dass für diesen Großbuchstaben, der jetzt ja seit 2017 dazugekommen ist, ist eigentlich in den allermeisten Schriften ist es wirklich weiterhin ein Schaft-S und dann ein Z. Ein kleines Z, das quasi zusammen in der Ligatur den Großbuchstaben ergibt. Also auch in den Antiqua-Schriften. Das kann man auch auf Instagram sehen, wenn man den kleinen und den Großbuchstaben in derselben Schriftart vergleicht. Dann sieht man das sehr gut. Der Kleinbuchstabe ist quasi Schaft-S und rundes S. Ja. Der Großbuchstabe ist aber Schaft-S und kleines Z.
Ja, das sieht man vor allem ganz gut bei der Calibri-Schrift, die wir ja alle kennen. Diese Unterscheidung zwischen dem großen SZ und dem kleinen, das sieht man sehr, sehr, sehr gut, diesen Unterschied. Ja, Wahnsinn. Krass.
Ich fand es wirklich interessant, wie komplex das ist, dass das SZ irgendwie der Name aus dem Mittelalter kommt, aber diese Abkürzung eigentlich überhaupt kein Buchstabe war, sondern einfach ein Abkürzungszeichen oder eine Abkürzungsligatur für ein lateinisches Wort, dass dann das SZ, das wir heute kennen, also dieses Schriftzeichen, eigentlich aus Schriften kommt, wo lateinisch geschrieben wurde oder französisch geschrieben wurde und dass dann das SZ irgendwie seinen Weg ins Deutsche gefunden hat und dann aber nicht mal im ganzen deutschen Sprachraum verbreitet ist.
Ja.
Das fand ich wirklich irgendwie alles total interessant, ja.
Somit haben wir auf unseren Computertastaturen nicht nur eine Ligatur, nämlich dieses Et, also das lateinische Und, sondern eigentlich noch eine weitere Ligatur, nämlich das SZ, was super interessant ist. Einen zweiten Punkt, den ich super spannend fand, den ich natürlich aber auch schon so ein bisschen kannte, war die Debatte rund um die Reform der deutschen Rechtschreibung und diese Änderung von der Adelungschen hin zu Heißschen S-Schreibung. Und natürlich erschließt sie sich mir auch, dass zum einen die Notwendigkeit nicht mehr gegeben ist, die noch bei Adelung bestand wegen der Frakturschrift, dass man SZ schreiben sollte.
Am Silbenende, ja.
Genau, am Silbenende. Und zum anderen natürlich auch die Vereinfachung, die ja dadurch entstanden ist, weil man jetzt nicht mehr zwei Rechtschreibregeln sich beibringen musste, sondern es reicht, wenn man einfach nur weiß, okay, nach einem kurzen Vokal kommt Doppel-S. Nach langen Vokalen kommt SZ.
Ja, und man muss sich auch vorstellen, man muss das aus einer Lernperspektive und natürlich auch aus einer Lehrperspektive sehen.
Ja, ja.
Also in den Grundschulen ist quasi der Schrifterwerb dadurch schon ein ganzes Stück leichter geworden. Und kann schon sein, dass das jetzt dann damals, ist ja schon länger her, vor 30 Jahren, für Erwachsene eine nervige Umstellung war. Gerade Leute, die irgendwie offiziell Briefe schreiben, offizielle Schreiben irgendwie verfassen müssen. Ich meine, im privaten Gebrauch ist ja kein Problem, kann man ja weiterhin so schreiben, wie man es bisher gewohnt war. Für Kinder war das aber sicherlich die bessere Entscheidung, weil es dadurch einfach ganz einfach geworden ist, zu unterscheiden.
Richtig. Und ich kann mich auch anekdotisch selber an meine Schulzeit erinnern. Und wir hatten auch einen Lehrer, der, ich glaube, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber auch so ein bisschen aus Überzeugung bei der alten Rechtschreibung blieb und auch sein Tafelbild die alte Rechtschreibung zumindest in großen Teilen widerspiegelte. Und ich habe mich immer gewundert, als zu dem Zeitpunkt auch Deutsch-Fremdsprachenlernender, warum schreibt er das, ja, das mit SZ? Sowas gibt es doch gar nicht. Sowas habe ich gar nicht gelernt. Erst auf Nachfrage bei meinen Mitschülerinnen wurde mir halt diese Unterscheidung dann auch so ein bisschen erklärt. Ja, das hat man früher so geschrieben und der schreibt es einfach nur so aus Überzeugung. Da habe ich verstanden, ja, okay, nicht alles, was die Lehrer an die Tafel schreiben, ist auch richtig.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt aus der heutigen Sendung zu mitnehmen. Nicht alles, was Lehrkräfte an die Tafel schreiben, ist richtig.
Das betrifft auch uns, Jakob. Betrifft auch uns.
Ja, ja, nicht alles, was wir sagen, ist richtig. Also natürlich, das ist auch sehr wichtig. Ja, ich fand es auch immer ganz lustig. Also da hat man dann irgendwie so Material bekommen von irgendwelchen Lehrkräften manchmal, da war dann auch irgendwie so, das war ja noch irgendwie so handschriftlich da manchmal geschrieben, irgendwelche Kopien abgezogen und
ja, genau.
Da war dann auch das SZ noch an irgendwelchen Stellen und da wusstest du dann auch, ah, jetzt kommt der neue Scheiß. Ja, jetzt werden die ganz heißen Themen besprochen, die ganz aktuellen Themen. Ich frage mich, ob das Leuten aus der Schule jetzt immer noch passiert, dass manche Lehrkräfte mit so einem alten SZ um die Ecke kommen. Weil sie ihre Materialien nie ausgebessert haben.
Ja, schreibt's in die Kommentare, ja, würde ich sagen. Ja, okay, lieber Jakob, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren und super interessanten historischen, lautlichen, grammatischen, rechtschreibtechnischen Exkurs. Ich weiß gar nicht, was alles noch an Schlagthemen damit beleuchtet worden sind. Auch sprachpolitischer Diskurs, wenn wir über die Rechtschreibreform sprechen.
Ja.
Ja. Ich hoffe, dass euch auch die Folge so sehr gefallen hat, wie mir das Thema gefallen hat und dir, Jakob, zuzuhören. Genau, und wir sind wieder da. Wir nehmen wieder auf. Wir veröffentlichen alle 2 Wochen wieder eine neue,
yes,
Folge. Die 5.
Yes.
Staffel
5.
Ist also angelaufen. Nächstes Mal bringe ich mal ein Thema mit. Mal gucken, was es sein wird. Lasst dich überraschen, Jakob. Und lasst euch auch überraschen, liebe HörerInnen. Ansonsten, wie immer, sind wir sehr, sehr interessiert an einer positiven Bewertung oder einer guten Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Ey Leute, ich sag's ganz ehrlich, auf Apple Podcasts hat sich in letzter Zeit nicht viel getan. Da muss mal wieder was passieren.
Also gerne auch bei Apple Podcasts Sterne vergeben, glaube ich.
Sterne vergeben
an
und verbal in Form von Kommentaren bitte schreiben. Schreibt uns, Leute, schreibt uns.
Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Kommentare und alle Feedbacks, die wir erhalten und auch positive Bewertungen, natürlich. Ansonsten, sollte mal die Kommentarspalte der Podcast-Programme nicht ausreichen, gerne auch E-Mails schicken, entweder an Jakob oder an mich. Gerne auch Themenvorschläge, was euch noch brennend interessiert in Bezug auf Sprache, Sprachwissenschaft, Sprache und Kultur, Sprache und Grammatik, wie auch immer. Und wir lesen diese E-Mails sehr gerne. Mit den Antworten kommen wir so mehr so hinterher, aber wir geben uns Mühe. Und abschließend, nicht zu vergessen, ein letztes Medium, wo wir aktiv sind, nämlich Instagram. Folgt uns auf Insta, slidet mal in unsere DMs, schickt uns gerne auch dort Nachrichten. Wir haben schon einen großen Batzen an verschiedenen Themen dort auch außerhalb des Podcastes behandelt, in unseren Linguinis. Also auch da sind wir aktiv und freuen uns auf die Interaktion mit euch.
So ist es.
Wunderbar. Dann sage ich an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao.
Ich habe schon wieder alles komplett vergessen, Jakob. Wer sagt was?
Ich habe auch alles. Also es ist meine Folge. Also musst du anmoderieren.
Du nimmst auf.
Ja, jetzt gucke ich aber nochmal. Jetzt hast du mir Angst gemacht. Ja, ich nehme auf.
Ach, es macht schon wieder Spaß. Oh, jetzt. Okay, ich bin soweit.
Nee, jetzt muss ich nochmal kurz was gucken.
So, warte mal, jetzt machen wir kurz eine Pause. Das will ich sehen, weil in meinem Word ist kein Old English drin.
Ja, da hast du ein Problem.
Ach so, nee, ich hab dich veräppelt.
Nee, Anton, ich hab's verstanden, es passt. Nee, ich wein leise heute Abend dann.
Oh, Mäuschen. Wenn nämlich was zu Folge 4.6, wieder eine Topf. Mann, was ist denn los? Du weißt, was ich meine.
Das kommen sich eigentlich, die kommen, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Moose. Scheiße, das wird mit einem S geschrieben, oder?